Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Heute sprechen wir über das Thema Faulheit in einem ganz besonderen Kontext, denn China hat auch dort einen Trend ausgebildet und eine ganz besondere Entwicklung durchlaufen bzw. durchläuft diese noch aus meiner Sicht. Die Frage, die man sich hier stellen kann zu Beginn ist eigentlich, und genau das habe ich auch gemacht, als ich angefangen habe mit der Episode, wie faul sind wir eigentlich, wie faul bin ich? Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es am Ende noch ein bisschen einzuordnen, denn es ist natürlich eine Definitionssache, eine Ansichtssache auch. Aber ja, ich fange erstmal mit dem eher gesellschaftlichen und wirtschaftlichen an und dann zum Schluss versuche ich mich ein bisschen in der Philosophie. Also, die Lazy Economy in China oder auf Chinesisch Lanren Qingqi, da habe ich gemerkt, wow, Lan ist ein brutal komplizierter Charakter beim Schreiben, das hätte ich heute nicht mehr gekonnt. Das ist im Prinzip die Wirtschaft für Faule, also keine faule Wirtschaft, sondern eine Wirtschaft für Faule, aber dieser Begriff ist irreführend. Warum? Denn es geht nicht per se um Faulheit, sondern im weitesten Sinne geht es, so zumindest die Idee, um Zeitoptimierung, um Energieeinsparung teilweise, also persönliche Energie, möglicherweise auch noch andere, und einfach um Auslagerung von gewissen Alltagsaktivitäten. Per Definition ist es so, dass diese Lazy Economy, also ich nehme Lazy Economy, ich hoffe, ihr verzeiht mir die Anglizismen an dieser Stelle, weil Faulheitsökonomie, ja, kann man bringen, aber na, wir haben ja schon ein bisschen gebildetes Publikum, da ist Lazy Economy, hat nichts mit Bildung zu tun, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Ich will dem Lazy Economy, klingt einfach besser. Also es umfasst Produkte und Dienstleistungen, oder sie umfasst Produkte und Dienstleistungen, die letztendlich Routineaufgaben reduzieren. Das ist eben sowas wie Kochen, Putzen, Einkaufen und einfach banale Dinge zu organisieren. Und auch hier wieder, nicht unbedingt, weil es die Menschen nicht tun wollen, sondern weil sie ihre Zeit anders priorisieren. Ist das ein globales Phänomen oder jetzt ganz speziell China? Auch das habe ich mich gefragt. Und die Antwort, wie so oft, ist, es ist ein globaler Trend oder eine Erscheinung, beziehungsweise eine Erscheinung, aber sie ist in China besonders ausgeprägt. Warum? Zum einen haben wir in China einen brutalen Urbanisierungstrend. Mittlerweile leben ja deutlich mehr Leute in Städten als auf dem Land. Und das Ganze nimmt zu und auch die ganze Ausrichtung ist eben so. Dann habe ich in China längere Arbeitszeiten als in vielen anderen Ländern. Klar, da kommen Japan und Südkorea auch mit, aber wenn ich andere Länder vergleiche, die auch sehr entwickelt sind, die arbeiten definitiv weniger. Dann habe ich eine sehr hohe digitale Durchdringung. Hier ist China letztendlich ganz klar vorne, wenn ich alle Faktoren zusammenrechne, vor allem den E-Commerce. Und damit einhergehen natürlich auch das mobile Zahlen als Standard. Das alleine ist es kein Grund, die Lazy Economy voll auszuleben, aber es hat natürlich von Anfang an das Ganze ein bisschen begünstigt. Und, das ist auch ein Punkt, der jetzt schon so mitgeschwungen ist, die Plattformökonomie. Also ich habe natürlich unfassbare sozusagen Systeme, Applikationen, Unternehmen und einfach auch digitale Infrastrukturen, die das Ganze noch attraktiver machen, die das Ganze auch überhaupt ermöglicht haben. Also diese latenten Bedürfnisse, die wir ja alle haben. Ja, also so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir wären alle gern ein bisschen fauler. Nicht jeder kann sich's leisten. Und die sind natürlich in China besonders sozusagen attraktiv. Jetzt ein paar Zahlen. Also, fast 80% der nach 1995 Geborenen, kleiner Disclaimer, da gehöre ich nicht dazu, nutzen zum Beispiel smarte Haushaltsgeräte bereits. Und das wird deutlich zunehmen. Also das heißt, dass insgesamt mehr Leute in der Bevölkerung das natürlich nutzen. Und 75% lagern Kochen oder reinigen zumindest teilweise aus. Das ist schon sehr viel. Auch jeder Disclaimer, zu dem gehöre ich. Ja, beim Reinigen doch schon öfter mal nass. Es kommt ein bisschen drauf an, wo ich wohne. Ja. Kochen wird bei mir nicht ausgelagert. So viel schon mal vorweg. Also, es ist kein Randphänomen, sondern es ist immer mehr die Konsumkultur in China. Und man muss jetzt hier unterscheiden. Auch das war irgendwie so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ist jetzt alles, was ich hier gerade erzähle, eigentlich neu? Was ist denn mit meinem Lieblingsbegriff, den ich ja auch schon genannt habe? Convenience. Der Hauptunterschied zwischen Asien und der westlichen Welt. Und da muss man wirklich differenzieren, also nicht zwischen Asien und der westlichen Welt nur, sondern zwischen lazy und convenient. Ihr wisst, convenient ist sowas wie, bequem wäre ein bisschen zu trivial, aber sowas wie annehmlich. Und zum Beispiel die Lieferökonomie, die ist per se erstmal eher diesen Convenience-Gedanken zuzuschreiben. Und die gibt es schon lange mit Meituan, Ölmer, 30-Minuten-Lieferung. Aber die Lazy Economy, die geht jetzt einen Schritt weiter. Denn Convenience wäre einfach nur der schnelle Zugang. Aber Lazy wäre sozusagen die komplette Delegation. Das heißt, Convenient ist, ich bestelle das Essen. Lazy ist, ich buche jemanden, der das mir zu Hause kocht. Also sowas gibt es ja wirklich schon. Oder letztendlich könnte es auch sein, jemand, der mir einen Menüplan zusammenstellt oder das Einkaufen von dem Essen bereits übernimmt. Also im Prinzip sehr eigenverantwortlich handelt. Supermärkte wäre auch ein gutes Beispiel. Ich gehe in den Supermarkt und jetzt bei HelloFresh, Alibaba, und der ist extrem convenient. Ich habe viele Produkte, die ich sehr einfach daheim dann ja, ohne große Arbeit vertilgen kann. Also die Arbeit findet dann rein im Verdauungsprozess statt, aber sozusagen nicht mehr bei der Zubereitung. Ich habe einfach dort viele Möglichkeiten, die Produkte mitzunehmen und so weiter. Das wäre convenient, aber lazy wäre, dass ich sozusagen zum Beispiel vorportionierte Zutaten bekomme, fertig gewürzt, Kochanleitungen oder dass jemand danach das Essen aufräumt. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wie ich sozusagen diese ganze Convenience-Story auf das nächste Level heben kann und in die Lazy Economy eintauche. So, und hier wird es natürlich jetzt interessant, denn warum habe ich ausgerechnet heute das Thema gewählt? Weil wir noch eine gewisse Nähe zum chinesischen Neujahr haben. Und dort gab es wirklich einige Ausuferungen und sowas wie ein Realitätscheck. Denn das Neujahr, chinesische Neujahr, ist ja ein sehr traditionelles Fest. So, also normalerweise heißt es, die Familie isst nicht nur zusammen, also isst doppelt und normal ist, aber sie kocht auch zusammen. Das ist Teil davon. Also das große Reunion-Dinner, das ist in China so ein ganz wichtiger Prozess und der zum Beispiel beinhaltet auch, dass man gewisse Speisen ganz selektiv auswählt. Da geht es viel um Symbolik, um Aberglaube. Gewisse Zahlen müssen abgedeckt werden, gewisse Sachen, gewisse Tiere und so weiter, je nachdem, was wir für ein Jahr haben und so weiter. Ja, natürlich auch sehr geografisch unterschiedlich. Und da wäre es, ich glaube, das ist eine Parallele, die wir definitiv zum Westen haben. Da wäre es früher viel nicht in Sinn gekommen. Also natürlich gab es auch die Möglichkeit nicht, aber nicht in Sinn gekommen, dass wir sagen, okay, wir kaufen jetzt unsere Dumplings im Supermarkt. Das ist sowas ganz Klassisches. Dumplings, gerade im Norden von China, zum Neujahr, die werden natürlich selbst gemacht, gar keine Frage. Jetzt aber gibt es natürlich mittlerweile immer mehr Leute, die sagen, ja, wir kaufen die vorgefertigten Mahlzeiten. Denn am Ende, die werden ja auch mit viel Sorgfalt gemacht, Handarbeit. Und es ist wirklich auch so. Also ich habe das sogar in Guangzhou, weiß ich noch, bin ich morgens öfter mal raus. Also ich bin jeden Morgen eigentlich raus ins Fitnessstudio vor der Uni, vor der Arbeit. Und da saßen die Leute vor den Läden, wo es dann später Nudeln und Dumplings und so weiter gibt. Also Dumplings sind Teigtaschen. Ne? Das waren jetzt keine riesigen Ketten, aber schon große Läden, und da saßen wirklich die Leute und haben da rumgeknetet und die Dinger gefüllt. Ich habe irgendwann mal so einen Kurs gemacht, beziehungsweise einen offiziellen und dann auch einen inoffiziellen mal daheim. Ich bin kein Dumpling-Knetmensch. Da fehlt es mir ein bisschen so an dem Filigran. Also mit anderen Worten, ich weiß, wie anstrengend es ist oder wie konzentriert man da sein muss. Sicherlich gibt es auch Leute, die sagen, das ist doch ganz einfach. Aber naja, wie kriege ich jetzt den Bogen zurück? Also, was ich damit sagen wollte, ist, dass viele sagen, naja, es gibt ja eh Leute, die sich darauf spezialisieren. Warum müssen wir jetzt daheim, die das nur zweimal oder einmal im Jahr machen, uns diesen Stress geben? Wir wollen doch eigentlich die Zeit genießen. Lass doch nicht irgendwelche industriegefertigten Dumplings kaufen, sondern vorgefertigte Top-Qualitäts-Dumplings. Ja? Und dieser Markt allein für diese vorgefertigten Mahlzeiten, der liegt schon in diesem Jahr bei rund 475 Milliarden Renminbi, ca. 60 Milliarden Euro. Und zum Vergleich mal der Pro-Kopf-Verbrauch, der lag 2013 noch bei gut 5 Kilo, mittlerweile liegt er bei über 9 Kilo. Und das ist sicherlich auch etwas, was per se erstmal ein Trend ist, der fortgeschrieben wird, also weiter wächst. Aber es gab jetzt natürlich auch einige Gegenbewegungen, wie immer eigentlich bei sowas, ja. Und vor allem ausgelöst durch einen öffentlichen Skandal, denn es wurde festgestellt, dass es in Restaurants auch versteckte Fertigprodukte gab. Und dann haben sich natürlich einige sehr echauffiert und laut einer neuen Umfrage wollen nur noch 39% in China vorgefertigte Speisen zu ihrem Reunion-Dinner akzeptieren. Das ist immer noch relativ viel, ja, aber es ist einfach trotzdem so, dass natürlich viele Leute das auch ein bisschen hinterfragen. Übrigens, was immer ein Riesending ist eigentlich, ist mittlerweile Hotpot, dass man das quasi fertig für daheim kauft. Das gibt es schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, beim Neujahr ist Hotpot, ja, wird schon auch sicherlich gegessen, aber es ist eher sowas, was auch ja, generell immer wieder geholt wird. Man denkt jetzt, Hotpot ist doch total aufwendig. Nee, eigentlich nicht. Du brauchst einen Topf, den du anmachst. Wir haben das auch schon dahin gemacht. Du brauchst eigentlich nur ein Induktionsfeld, was du auf den Tisch stellst. Kaufst ein paar Sachen. Das ist wirklich, also einfach geht's für dich nicht. Und das ist natürlich so ein Klassiker, ja. Also, ja, Gegentrends, Gegenbewegung gibt es immer bei sowas. Ich denke, bei vielen geht es auch eher so ein bisschen um den Sinn. Aber klar, am Ende Bequemheit und natürlich die Leute sagen, wenn ich so hart arbeite, wenn ich eigentlich das Geld verdiene, warum muss ich mich dann noch in die Küche stellen? Und wir wissen auch, die, sagen wir mal, die Künste bei der Essenszubereitung, die nehmen natürlich in den neuen Generationen nicht gerade zu. Vor allem, weil eben auch Frauen berufstätiger sind, kein Vorwurf, die können natürlich nicht mehr so performen am Herd. Oh, für den Satz gibt es bestimmt Ärger. Wie früher. Es ist einfach so, ja? Das ist überhaupt keine Kritik. Bei Männern war es noch nie besonders gut, bei den meisten übrigens viele asiatische Männer, also entweder sie sind wirklich Koch, dann sind sie meistens richtig gut, aber ich behaupte mal, die kochen schlechter als westliche Männer. Dort ist eher so ein bisschen Eigenverantwortung und warum? Weil wir im Westen natürlich nicht diese Alternativen haben. Wenn du im Westen ja ständig Essen bestellst, wird es sehr teuer. In Asien nicht. Und das veranlasst natürlich viele Männer, dass sie zumindest mal eine gewisse Basis haben. Und wenn es nur die Büchse Ravioli ist, die man ein bisschen aufpeppe. So, eigentlich könnten wir jetzt schon Schluss machen, aber ich habe noch ein anderes super interessantes Beispiel. Das ist jetzt noch ein bisschen wirtschaftlicher, ein bisschen mehr mit Börse. Und zwar Sam's Club. Sam's Club, wer ist das? Sam's Club ist eine Tochtergesellschaft von Walmart. Und die betreiben eine Kette mit Großhandelsmärkten, mit Mitgliedschaften, ist vergleichbar mit Costco. Ich weiß nicht, wer Costco kennt, in Amerika. Übrigens, ja doch, ich muss wahrscheinlich sagen, Disclaimer, in Costco bin ich tatsächlich investiert. Und das ist im Prinzip eine große Supermarktkette, die aber halt exklusive Sachen anbieten. Du musst dort auch Mitglied werden, um dort einzukaufen. Ja, ich selbst war noch nie in so einem, war ich überhaupt mal in der Metro? Glaube auch nicht. Also es ist vergleichbar mit Metro. Ja, so. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich ein Ticken besser und weniger auf Gewerbe ausgerichtet. Also, glaube ich, ja. So. Und Sam's Club wächst in China wie blöd. Und das ist interessant. Viele westliche Händler und auch Chinesen stagnieren in China. Und Sam's Club, die alles andere als billig sind, die lassen den Renminbi richtig rollen. Und warum? Weil sie eine sehr starke Strategie fahren, die in diese Lazy Economy mit reingeht. Sie lokalisieren natürlich auch. Sie sind sehr, sehr stark bei dem Liefergeschäft, bei Anpassung an gewisse Haushaltsgrößen. Ja, die sagen, wir machen nicht für die ganze Familie, sondern so für den Durchschnitt 2,5 Personen. Und natürlich auch eben, dass sie diesen Convenience-Gedanken abdecken. Allein letztes Jahr 10 neue Filialen aufgemacht. In China gibt es so um die 60. Ich habe in Shanghai vor allem viele gesehen. Und sie treffen eben ja, diese kleine Nische extrem gut. Wichtig ist immer die Umsetzung noch. Das ist auch klar. Ja. Aber billig ist es am Ende nicht. Das ist ja auch so ein Vorwurf. Die Chinesen haben kein Geld mehr, die konsumieren nicht mehr richtig, Deflationsdruck. Das ist nur partiell richtig. Wenn du es richtig machst, umsetzt, dann kannst du nach wie vor sehr, sehr erfolgreich sein. Interessant, dass Walmart ja aus JD rausgegangen ist mit der Begründung, dass sie mehr auf Sam's Club in China setzen. Und damals, ich konnte das gar nicht so richtig einordnen, ich kannte Sam's Club fast nicht. Wie gesagt, auch jetzt bilde ich mir nicht ein, dass ich die Firma wirklich kenne, aber ich habe mich natürlich ein bisschen da rein recherchiert und ja, da wird auch einfach gesagt, dass diese Erfahrung halt, du hast trotzdem noch so diesen Jagdinstinkt, der geweckt wird, also spannende Produkte und irgendwelche ja, Sachen, die halt auch clever gemacht sind, eben nicht einfach nur eine Dose, die du daheim öffnest. So. Also, und die Lieferregierung, E-Commerce, alles so zusammen und das scheint richtig gut zu funktionieren und ist auch eine Ausprägung, zumindest partiell, dieser Lazy Economy. Ich persönlich habe die Lazy Economy, habe ich ja schon eingangs gesagt, vor allem bei Puma, Hello, also Puma ist der chinesische Name, Hello Fresh von Alibaba kennengelernt. Das ist aber eine Nummer kleiner und nicht so exklusiv. Da kommt jeder rein. Da lassen sie mich auch rein. Und auch dort Kombination aus einem starken Ökosystem mit frischen Produkten, mit bequemen Sachen. Bekommst aber auch, ja, nicht, also, ja, wie soll ich sagen, auch ganz normale Produkte. Aber letztendlich die Zeitersparnis, die steht eben im Vordergrund. Wo ich übrigens merke, und da sind wir jetzt bei sicherlich bei einer Schattenseite. Also, was sind Schattenseiten? Also, natürlich vor allem eine Sache. Zum einen der Verpackungsmüll. Und da merke ich, wie deutsch ich natürlich noch bin, dass ich mich jetzt dort immer noch sehr schwer tue. Denn gerade in China ist es so, wenn ich jetzt in China bin, ein, zwei Wochen, im April auch wieder, dann habe ich meistens keine Küche. Normalerweise habe ich immer ein Apartment, auch jetzt, wo ich hier bin, Malaysia, Vietnam, immer Apartment mit Küche. Ist für mich ganz wichtig. Brauche ich, ja. Es hat nichts mit Kosten zu tun, sondern einfach, ich muss meine eigenen Sachen machen. Das ist ein Bedürfnis, einmal am Tag mindestens. In China ist es ein bisschen schwierig, weil, wenn ich dort nur zwei Wochen bin, ich habe doch nicht so Zugriff auf gewisse Plattformen. Da nehme ich meistens ein besseres Hotel. Also so ein, auch sowas wie, also mit bestes Hotel meine ich jetzt nicht besonders luxuriös unbedingt, sondern einfach sowas wie ein, schon eine Art Service-Apartment. Aber die haben meistens so eine Küchenzeit oder gar keine mehr drin. Da ist es einfach nicht so üblich, weil die ist auch so. Einmal hatte ich eine drin, dann war aber überhaupt keine Pfanne drin. Und die haben mich unten auch angestellt und gesagt, ja, hier gibt es doch überall Essen. Warum brauchst du jetzt eine Pfanne? Ja, okay. So, und das heißt, ich habe natürlich schon viel auf dieses System zurückgegriffen mit Hello Fresh und so weiter. Und ja, dann rennst du halt immer mit so einem riesen Klumpen Plastik auch rum. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so, ne? Also, das ist Asien. Also, ich sag mal so, man könnte sicherlich an der einen oder anderen Stelle das Plastik einfach ein bisschen reduzieren. Natürlich können die mir nicht die Suppe einfach so auf die Hand mit nach Hause geben. Aber sie übertreiben es natürlich teilweise schon extrem. Da wird da nochmal was abgepolstert, da noch eine Doppelschicht und natürlich am Ende auch nochmal alles. Also wenn ich aufpasse, wird sie nochmal in eine Tüte reingerollt und so weiter. Das ist sicherlich der größte, ja, sozusagen negative Faktor. Es gibt noch ein paar andere, da sind natürlich sage, okay, eigentlich ist es irgendwie eine soziale Schichtung. Ja, auf der einen Seite sind die einen sozusagen per Definition lazy, aber die anderen dürfen nicht lazy sein. Also es ist eigentlich eine noch stärkere sozusagen aufteilen. Und ich habe mir das auch schon oft gedacht bei Meituan, mit den Lieferdiensten. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie die hier malochen, wenig verdienen und die bestellen sie ja normalerweise nichts. Das heißt, irgendwie das Gefühl zu einem Teil der Bevölkerung nutzt diese Wirtschaftsmöglichkeiten oder Konsumopportunitäten extrem aus und die anderen stellen sie sozusagen zur Verfügung. Wobei man natürlich sagen muss, die verdienen auch daran natürlich gutes Geld. Ja. Also das sind natürlich Leute, die teilweise aus ganz anderen Schichten kommen, die durch diese Convenience-Adaption oder auch die Lazy Economy profitieren. Ja. So, jetzt bin ich schon, wo bin ich denn? Okay, na, ich habe gedacht, ich bin schon weiter. Also dann kann ich trotzdem noch meinen philosophischen Part hier anschließen. Warum denn nicht? Ich meine, wen es interessiert, der ist eh schon raus. So, also, bin ich jetzt faul? Also wir haben jetzt die Lazy Economy in China haben wir jetzt abgehakt. Bin ich faul. Und ich habe mir wirklich, also nicht nur auf die Episode hingerichtet, sondern ich habe mir schon oft die Frage gestellt, bin ich eigentlich faul? Weil ich mich schon dabei oftmals ertappe. Wenn mich jetzt einer so beobachten würde, im Alltag oder auch so, was ich an Output leiste, würden, glaube ich, die allerwenigsten sagen, dass ich ein fauler Mensch bin. Aber ich bin schon jemand, der versucht, die Dinge, vorsichtig ausgedrückt, sehr oft zu optimieren. Dann meine ich jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, einfach nur, dass ich jetzt plötzlich ChatGPT nutze, wenn ich ans Finanzamt einen Brief schreibe, sondern generell, dass ich auch mich immer frage, was musst du jetzt machen? Also per Definition ist ja so, Faulheit oder Trägheit, ist so ein bisschen Synonym, ist der Zustand, in dem Anstrengung vermieden wird. Psychologisch ist es ein bisschen tiefer, da ist es dann so, dass Faulheit sich häufig darin äußert, dass man eine verminderte Motivation hat, mangelndes Interesse und Dinge dann bewusst oder vielleicht manchmal auch unbewusst verweigert. Ja. Und wenn ich das so lese, würde ich sagen, nein, dann bin ich nicht unbedingt faul. Wo ich glaube, ich faul bin, wo man es gar nicht so erwarten würde, ist zum Beispiel bei gewissen Informationen. das ist auch im Prinzip schon ein Kritikpunkt an mich selbst, dass ich manchmal zu wenig Zeit drauf verwende, Dinge nochmal vielleicht zu recherchieren. Vielleicht sogar heute im Podcast, wer weiß. Dass ich das dann einfach auch so hinnehme. Oder dass ich mich auch mit vielen Dingen nicht beschäftige. Ich glaube, manche werden geschockt, wie wenig ich mich zum Beispiel mit auch Politik auseinandersetze. Wohl wissen, dass es natürlich mein Berufsfeld prägt und vor allem die Wirtschaft beeinflusst. Aber ich sage immer, ich versuche nur genau das zu konsumieren, was ich auch brauche oder was mir unglaublich viel Spaß macht und Politik zum Beispiel eben nicht. Was ich glaube, ich fasse jetzt mal so zusammen, sonst kriege ich ja die Kurve ja gar nicht mehr, dass ich an den richtigen Stellen faul bin. Also, dass ich Anstrengungen schon vermeide, um aber an anderen Stellen Fokus zu setzen. Also, wenn ich jetzt überlege, dass ich zum Beispiel jetzt neben meinen Tätigkeiten, die ja im Prinzip die letzten Jahre schon auf einem guten Niveau sind, jetzt zum Beispiel auch dieses Buch schreibe und es trotzdem irgendwie schaffe und dann trotzdem alle Dinge irgendwie noch so vereine, das ist überhaupt kein, also bitte nicht weiter, es geht ja nicht um Selbstbeweihräucherung, dann würde ich sagen, nee, also ich bin nicht faul. Und ich glaube, die meisten Menschen haben den Drang zur Faulheit, so wie ich auch, weil es ganz normal ist, dass man sich eigentlich nicht überarbeiten will. Aber man hat eben auch Dinge, die man aus unterschiedlichen Gründen dann auch gerne macht. Und ich glaube, wenn man das so versucht, wie zum Beispiel jetzt das Buch, was mir unglaublich viel Spaß macht, oder letztendlich auch die Arbeit manchmal so, man muss sich ganz kurz dazu motivieren, ja, in den Hintern treten. Und dann aber ist man unglaublich schnell drin. Möglicherweise auch in diesem, was man ja als Flow oft bezeichnet. Und dann ist man automatisch eigentlich nicht faul. Dann gehört es aber auch wieder dazu, dass man sich auch mal sozusagen diese Faulheitsmomente nimmt. Das ist, glaube ich, normal. Denn wir wissen ja selbst, Tiere sind ja noch viel fauler als wir. Wir sind ja auch nur weniger faule Tiere, weil wir eben auch einen anderen Ansporn haben und andere Möglichkeiten so ein bisschen. Ja? Okay, und viel weiter möchte ich es jetzt auch nicht hier rausziehen, denn dazu müsste ich mich dann wirklich tiefer mit beschäftigen, ansonsten rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Also, Lazy Economy, hoffe, war interessant für dich und dann hören wir uns wieder nächste Woche in der nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Xia, hui, zian.